wenn ich weiß, wie ein Staat arbeitet, wenn ich weiß, wie Steuergelder verwendet werden, dann kann ich zum einen mehr Einfluss darauf nehmen und zum anderen kann ich aber auch viel besser nachvollziehen, wie demokratische Entscheidungen getroffen werden. Und dann erhöht das natürlich idealerweise die Akzeptanz des Ganzen. Ich muss in die demokratischen Institutionen vertrauen können, um mich sicher zu fühlen. Die Gesellschaft ist wahnsinnig komplex. Ich kann nicht alles kontrollieren. Das bedeutet, ich muss sogar Vertrauen in so einer komplexen Gesellschaft. Vertrauen ist letztlich das, was eine demokratische Gesellschaft zusammenhält.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim To-Dos Podcast, eurem Podcast um die 17 Ziele für eine bessere Welt. Ich finde es großartig, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo ins Netz und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, weil die Welt ist ja wirklich ein bisschen irre, oder? Vielleicht geht es euch auch so. Und wir suchen hier im Podcast immer Gästinnen aus, die uns zeigen, dass es aber auch möglich ist, sich für eine bessere Welt stark zu machen. To-dos, was sind die To-dos? Einer nachhaltigen, einer fairen, einer besseren Welt. Und genau deswegen freue ich mich auch heute auf meinen Gast. Ich bin Kathi Gallus und gemeinsam mit Donja und Felix im Moderationsteam, also Grüße auch an Donja und Felix, wir sehen uns ja eigentlich selten im Studio und deswegen ganz liebe Grüße an die Kolleginnen, sind wir hier zusammen mit einem tollen Gast und ich freue mich, dass er heute da ist, Arne Semsroth. Hallo Arne!
Hi.
Arne, ich stelle dir. Ja, ich finde es toll, dass du Zeit hast, weil ich weiß, bei dir ist einiges gerade los. Liebe Arne, ich stelle dich kurz vor. Arne, du bist Politikwissenschaftler und das ist ja nur ein Austausch von dem, was du machst. Also, wir wollen gleich mehr von dir erfahren. Du bist Politikwissenschaftler, Aktivist, Buchautor von Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück. Und du bist Projektleiter der Transparenzplattform Frag den Staat. Wie man jetzt den Staat am besten fragt. Und was es dann vielleicht für Antworten oder Nicht-Antworten gibt, das will ich gleich von dir wissen. Aber du setzt dich auch für Informationsfreiheit, für Open Government und Bürgerrechte ein. Auch das sind viele Buzzwords. Da musst du uns einfach gleich helfen, was das konkret bedeutet und auch vielleicht nicht bedeutet. Und du arbeitest an der Schnittstelle von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Und ich habe mir einige Interviews von dir angehört, gesehen und du hast immer wieder gesagt, dass es dir darum geht, staatliches Handeln nachvollziehbar zu machen. Auch das würde ich gerne noch mal besser verstehen. Wir fangen hier immer an bei dem To-Dos-Podcast mit einer sogenannten Schnellfragerunde. Mhm. Keine Sorge.
Los geht's.
Los geht's. Was bedeuten die 17 Ziele für dich persönlich?
Ein Fenster in eine bessere Welt. Also zum einen das Zustandekommen dieser Ziele. Grenzübergreifend. Unter Einbindung der Zivilgesellschaft, was ja heutzutage leider gar nicht mehr so üblich ist. Also dass es tatsächlich eine Verständigung über Grenzen hinweg darüber gibt, wie das bessere Leben aussieht. Und dann ganz konkret auch in den verschiedenen Bereichen die Ideale, die Ideen, die, glaube ich, als Ziel immer da bleiben. Und das finde ich total wichtig, nicht aus dem Fokus zu verlieren, dass bei allen Angriffen, die es auf demokratische Prozesse gerade gibt, wir nicht nur einfach den Status quo verteidigen wollen, sondern eigentlich das bessere Leben wollen. Und dafür sind diese Ziele total hilfreich.
Und sag mal, was gibt dir gerade Hoffnung in deiner Arbeit?
Mir zivilgesellschaftliche Bewegungen anzuschauen und zu sehen, wie vielfältig sie sind, wie kraftvoll sie sind, wie sich Menschen gegenseitig den Rücken stärken, wie sich Leute in die Augen schauen, so auch in einem Diskurs, in dem ganz viel über Härte gesprochen wird und darüber gesprochen wird, dass wir jetzt alle irgendwie ja, nur noch durchziehen müssen. Überall gibt es demokratische Kerne, wo Leute miteinander was machen. Das gibt mir total viel Hoffnung, wenn ich die Perspektive darauf richte.
Und sind die Kerne gerade im Wachsen?
Die Kerne werden überall angegriffen. Mhm. Also auf ganz unterschiedliche Arten, sei es über Finanzierungsdruck, dass Finanzierung verschiedenen Initiativen weggenommen werden soll, sei es wegen der Mietenpolitik, ja, dass Räume in Städten gar nicht mehr benutzt werden können, weil aus Finanzierungsgründen dann auch wieder Leute raus müssen. Oder sei es auch tatsächlich physische Bedrohungen, physische Angriffe, je nachdem, wo man ist, in welcher Region. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, diese demokratischen Kerne zu verteidigen, aber dann auch als Räume für neue Möglichkeiten, neue Möglichkeitsräume zu nutzen.
Ich habe geschummelt, ich habe noch eine Frage, deswegen machen wir drei Stellen nochmal eine Frage. Eine dritte Kurzfrage. Ein Wort für dich, das unseren Rechtsstaat aktuell beschreibt. Kann man das in einem Wort zusammenfassen? Hast du ein Wort für uns, wie du unseren aktuellen Rechtsstaat beschreiben würdest?
Ich meine, wir machen es auf Deutsch. Wir könnten theoretisch so ein sehr langes Wort machen, das dann ganz viel aneinander reiht.
Also bei Scrabble volle Punktzahl wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Naja, ich glaube, irgendwas in Richtung von facettenreich trifft es schon, weil der Rechtsstaat immer noch total stark ist und ein Garant für Menschenrechte und aber total herausgefordert dadurch, dass es zahlreiche staatliche Maßnahmen häufig auch gibt, die den Rechtsstaat herausfordern. Und er ist natürlich nochmal ganz anders im öffentlichen Diskurs, als er das vor einigen Jahren war. Und deswegen ja, gibt es vielfältige Herausforderungen, denen er sich stellt.
Und über die wollen wir sprechen. Nochmal toll, dass du da bist, Arne. Wir sind ja der Podcast mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen. Und was in der Vorbereitung auch klar geworden ist in der Recherche, du beschäftigst dich ja mit mehreren Entwicklungszielen in dem Format. Wenn es einmal um Gerechtigkeit, um starke Institutionen geht, da sind wir direkt bei SDG 16. Mhm. Dein Thema trifft auf weniger Ungleichheiten ein, da sind wir bei SDG 10 zum Beispiel. Aber auch, und da wollte ich auch gerne mit dir drüber sprechen, über hochwertige Bildung, was SDG 4 ist. Weil die Frage ist ja auch, wie bringt man das Wissen für einen starken Rechtsstaat auch gerade zu Schülerinnen und Schülern. Mhm. Also das sind alle spannende Themen. Freue mich, wie gesagt, dass du da bist. Mhm. Lass uns zu Beginn kurz klären. Ich habe gesagt, frag den Staat, das treibt dich um, das treibt dich an, das ist Tag ein, Tag aus auf deinem Schreibtisch. Aber wie kam es denn zu der Idee von Frag den Staat und was ist das auch konkret?
Also Frag den Staat ist inzwischen 15 Jahre alt. Wir sind jetzt, gehören jetzt schon zu den älteren Projekten so, von der digitalen Zivilgesellschaft. Als Projekt gegründet in so einer hoffnungsvollen Phase des Internets, würde ich sagen, wo es darum ging, nochmal mehr als heute sogar demokratische Rechte zu verwirklichen. Und wir hatten damals gesehen bei Frag den Staat, dass es die Informationsfreiheitsrechte gibt, dass also alle Menschen in Deutschland das Recht haben, alle möglichen Informationen vom Staat zu bekommen. Verträge, Fragen, wo Steuergeld eigentlich hingeht, interne E-Mails in Ministerien, interessantes Zeug, brisantes Zeug, dass aber kaum jemand dieses Recht nutzt. Und wir haben mit Frag den Staat eine Plattform aufgebaut, über die Leute letztlich in einem Satz aufschreiben können, was sie haben wollen und dann eine Behörde nennen. Und dann wird es automatisch als Informationsfreiheitsanfrage an die Behörde gestellt. Das heißt, dieses erstmal relativ theoretische Recht auf dem Papier im Informationsfreiheitsgesetz mit einem Dutzend Paragraphen, jetzt auch nicht so leicht zu verstehen, in die Wirklichkeit, in die Praxis umgesetzt als Online-Tool.
Aber was habe ich davor? 2010 muss ja dann die Entstehung so gewesen sein. Was habe ich davon zu wissen, wie der Kalender von der Ministerin aussieht?
Naja, du könntest zum Beispiel über den Kalender rausfinden, mit wem sie sich trifft und mit wem sie sich nicht trifft, die Ministerin. Also ob sie zum Beispiel sich viel mit der Autofahrerlobby trifft, aber nicht mit der Fußgängerlobby oder der Fahrradfahrlobby. Das heißt, es geht grundsätzlich darum, die Mächtigen oder diejenigen mit viel Zugang zu Ressourcen zu kontrollieren, auch einen Zugang zu deren Informationen und Entscheidungsgrundlagen zu bekommen und damit dieses Machtungleichgewicht, das es gibt zwischen dem Staat oder Leuten im Staat, vielleicht auch Leuten in großen Unternehmen und Leuten in der Zivilgesellschaft, die diese Zugänge nicht haben, so ein bisschen kleiner zu machen. Und damit natürlich dann eine andere Art von Engagement zu ermöglichen. Wenn ich nämlich genau weiß, wer entscheidet was warum, kann ich natürlich viel gezielter protestieren oder sagen, das ist meine Meinung dazu oder das ist meine Fachexpertise dazu, als wenn das alles eine Blackbox bleibt und ich gar nicht weiß, wen ich überhaupt ansprechen kann.
Was hat das mit Transparenz und die Stärke von einer funktionierenden Demokratie zu tun? Wie hängt das zusammen, diese Hypothesen?
Also der Grundsatz-Slogan oder das Ideal dahinter ist eigentlich, dass Transparenz Vertrauen schafft. Also wenn ich weiß, wie ein Staat arbeitet, wenn ich weiß, wie Steuergelder verwendet werden, dann kann ich zum einen mehr Einfluss darauf nehmen und zum anderen kann ich aber auch viel besser nachvollziehen, wie demokratische Entscheidungen getroffen werden. Und dann erhöht das natürlich idealerweise die Akzeptanz des Ganzen. Dann sehe ich, es funktioniert, der Staat arbeitet, das geht in die Richtung, in die ich will. Oder halt nicht, und dann kann ich aber darauf Einfluss nehmen und ermöglicht dann wiederum eine Teilhabe an diesen Prozessen. Und das zeigt ja die Forschung allenthalben, wo Leute Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen, dann machen sie das dann auch. Und das wiederum stärkt dann das Vertrauen in den Prozess, wenn Leute selbst eingebunden sind. Anders als wenn sie nur auf der Couch sitzen können und nicht mitmachen.
Aber das ist spannend, weil das sind für mich, das fließt in die gleiche Geschichte rein. Aber ich würde es nochmal aufdrüsseln, weil das eine ist, was die Transparenz ja mit den Institutionen macht. Mhm. Das andere ist, was die Transparenz mit mir als Bürgerin macht. Mhm. Nimm mich kurz mit. Was ist da studienmäßig auch bewiesen, was so eine Transparenz, so eine Möglichkeit auf einer Augenhöhe, wenn ich dann die Möglichkeit habe, das Informationsfreiheitsgesetz auch durchzuführen, was macht das mit mir als Bürgerin?
Mhm. Es macht mich glücklicher, wenn ich mehr Vertrauen habe. Also Vertrauen als Topos ist sowieso wahnsinnig wichtig in einer demokratischen Gesellschaft. Ich muss in die demokratischen Institutionen vertrauen können, um mich sicher zu fühlen. Die Gesellschaft ist wahnsinnig komplex. Ich kann nicht alles kontrollieren. Das bedeutet, ich muss sogar vertrauen in so einer komplexen Gesellschaft, weil ich nicht das Finanzsystem genauso kontrollieren kann wie das Bildungssystem. Ich muss vertrauen, dass Leute da in meinem Sinne und im Sinne des Gemeinwohls agieren. Und aber dafür, dass ich vertrauen kann, gibt es eben Voraussetzungen. Und wenn ich aber vertrauen kann, dann fühle ich mich sicherer. Sicherheit wiederum ist dann mit Glück verbunden. Dann kann ich auf die Straße gehen und kann Leuten eher in die Augen schauen und kann denen vertrauen. Also Vertrauen ist letztlich das, was eine demokratische Gesellschaft zusammenhält. Und dafür gibt es eben Voraussetzungen. Und einfach nur einen Staat zu haben, der sagt, lehn dich mal zurück, ich mach das für dich und du musst jetzt auch nicht reinschauen. Das fördert dann tatsächlich Misstrauen, im Gegenteil. Und deswegen ist das so ein, vielleicht erstmal so ein bisschen theoretisch erscheinender, aber dann praktisch sehr, sehr wichtiger Teil.
Was ist denn aktuell los? Dass wir eine Bundesregierung haben, die nicht gerade beliebt ist, laut den aktuellen Zahlen. Dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die sagen, ich vertraue nicht. Oder ich vertraue weniger, ich bin frustriert. Was ist gerade passiert, dass dieses Vertrauen irgendwie Risse bekommen hat, bröckelt und es wenig Schmiermittel gerade gibt?
Also es gibt zum einen sehr gezielte Kampagnen, insbesondere von der extremen Rechten gegen Institutionen. Also da wird ja geschossen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der wahnsinnig wichtig ist für ein Vertrauen in der Gesellschaft. Gegen ein Finanzsystem. Also da wird dann gesagt, ja, Geld halte ich da raus, mach mal Gold. Ja, also da sind dann ja auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Auch das ist etwas, um Misstrauen zu sehen. Da wird gegen das wissenschaftsbasierte Gesundheitssystem geschossen und dann irgendwelchen Schwurblern eher vertraut. Es gibt wirklich sehr gezielte Angriffe und leider wird diese Form des Misstrauens aber übernommen von Teilen der Parteien, die sich als demokratische Mitte bezeichnen würden. Also wenn wir zum Beispiel eine Aussage nehmen des Bundeskanzlers Friedrich Merz zum Stadtbild, wo er sagt, man kann sich ja am Stadtbild gar nicht mehr sicher fühlen oder wir müssen was am Stadtbild ändern, dann ist das auch eine Aussage, die Misstrauen hegt in der Gesellschaft, weil dann gesagt wird, du kannst dich nicht sicher fühlen in der Innenstadt. Und wenn du da jemanden siehst auf der Straße, der gehört da nicht hin, dem kannst du auch nicht vertrauen. Da sehen wir auch in Kampagnen zum Sozialstaat, da wird dann Misstrauen gesägt, dass ganz viele Leute staatliche Ansprüche in Anspruch nehmen, ohne dass sie die eigentlich hätten. Auch das ist eine Misstrauenskampagne. Also es wird da sehr, sehr stark gegen einzelne Gruppen geschossen und das führt dann eben zu einem gesamtgesellschaftlichen Misstrauen. Und ein Gegenmodell dazu wäre, tatsächlich dafür zu werben, wie wir gemeinsam viel schaffen können, dass wir transparent sind und deswegen man uns vertrauen kann und so weiter. Also es gäbe da ganz andere Ansätze von positiven Arten zu kommunizieren, dann auch tatsächlich zu handeln. Und das ist aber gerade nicht was en vogue ist.
Ich habe mal den Spruch gelesen und den kriege ich irgendwie nicht mehr aus dem Kopf raus. Vertrauen ist wie Zahnfleisch, einmal weg, kommt nie wieder. Ist das in diesen Prozessen auch so, dass es so schwer bis gar unmöglich ist, Vertrauen wieder aufzubauen, wenn es irgendwie einmal weggerutscht ist?
Es ist tatsächlich so, dass, also ich meine, wir kennen so Kipppunkte im Klimabereich inzwischen. Irgendwo schmilzt eine Polarkappe und dadurch wird es noch heißer. Das wiederum führt dann dazu, dass es noch heißer wird und so weiter. Das ist bei Vertrauen tatsächlich auch so. Mehr Vertrauen in der Gesellschaft führt zu mehr zivilgesellschaftlichem Engagement. Mehr zivilgesellschaftliches Engagement führt zu mehr Vertrauen in der Gesellschaft. Und andersrum aber eben auch. mehr Misstrauen in der Gesellschaft führt zu wenigem Engagement. Das führt dazu, dass es mehr Misstrauen gibt. Das heißt, wir haben tatsächlich Prozesse, die sich selbst bestärken. Und eben auch deswegen ist das so ein Ansatzpunkt, glaube ich, wo man gut reingehen kann.
Interessant. Thema Informationsfreiheit. Mhm. Was bedeutet das in Deutschland? Nimm uns kurz mit, vielleicht wissen die wenigstens, was das auch für ein Gesetz ist und was das auch mit Freiheit zu tun hat. Und die Anschlussfrage daran, wo siehst du aber auch gerade die Grenzen oder wo wird diese Freiheit auch gerade beschossen?
Also auf Bundesebene gibt es seit 20 Jahren, wir haben jetzt dieses Jahr Jubiläumsjahr der Informationsfreiheit, seit 20 Jahren Informationsfreiheitsgesetz, das ganz grundsätzlich sagt, alle Infos, die beim Staat liegen, sei es beim Finanzamt oder bei der Umweltbehörde, alle Infos, die da liegen, müssen grundsätzlich rausgegeben werden auf Antrag. Auf Antrag, genau. Ah. Das heißt, ich gehe zur Behörde und sage, oder ich schreibe überfragt eine Staatenanfrage und sage, ich hätte gerne den Vertrag, den du, liebe Behörde, gemacht hast mit Rheinmetall.
Der Ausschreibung XY.
Genau. Und dann habe ich grundsätzlich das Recht, das zu bekommen. Natürlich nicht schrankenlos, sondern es gibt auch private schutzwürdige Belange. Also Geschäftsgeheimnisse, Datenschutz natürlich. Soll nicht jeder zum Jobcenter laufen können und sagen, gib mir mal eine Liste von allen Leuten, die von euch Geld bekommen. Das geht nicht, weil der Datenschutz da dann das öffentliche Interesse überwiegt. Und öffentliche Sicherheit ist natürlich auch ein Ausnahmetatbestand. Das heißt, es gibt einen Katalog von Gründen, nach dem etwas nur geschwärzt herausgegeben wird.
Also Geheimdienste zum Beispiel entfallen ja aus der Informationsfreiheit.
Genau. Okay. Ich glaube, das geht zu weit. Ne? Also es gibt auch viele Diskussionen darum, wie weit denn eigentlich so ein Informationsanspruch gehen soll. Aber der Grundsatz mit diesem Gesetz ist erstmal, alles muss rausgegeben werden, es sei denn ABCDE. Mhm. Und wenn man erstmal in so einen Modus kommt, dass man tatsächlich versteht, was der Staat alles für Infos hat, wie denn eigentlich politische Entscheidungen zustande kommen, was für Dokumente dabei auch produziert werden, dann kommt die wunderbare Welt der Informationsfreiheit mit einem enormen Wissensschatz.
Ich komme mal auf das Bild zurück mit diesem Kalenderbild. Ja. Wenn man das dann anfragt und daraus praktisch dann ablesen kann, ach, vielleicht haben sich politische Stakeholder, Ministerinnen, Minister mehr mit Lobbygruppen aus der einen Sparte getroffen als mit der anderen und dann 3 Monate später kam ein bestimmtes Gesetz. Also kann man das nachvollziehen dann durch die Informationsfreiheit?
Grundsätzlich ja. In dem Fall würde wahrscheinlich eine gewiefte Behörde sagen, wenn du jetzt zu viele Kalendereinträge anfragst, dann kannst du daraus ein Bewegungsprofil der Ministerin erstellen. Das wäre ein Sicherheitsproblem.
Aber das liegt ja in der Vergangenheit.
Genau. Und die würden dann wahrscheinlich argumentieren. Das heißt nicht, dass sie damit recht hätten, aber sie würden wahrscheinlich argumentieren, das gilt auch für die Zukunft. So, und dann ist die Frage, was macht man damit? Und dann kann man Widerspruch einreichen, kann man vor Gericht gehen. Wir haben so in den letzten Jahren knapp 200 Gerichtsverfahren durchgeführt. Und dann ist es eben an der Seite der Verwaltungsgerichte, es gibt auch noch Beauftragte für Informationsfreiheit, das zu klären. Und dann wird das einfach ein Streitfall vor Gericht. Und dann machen die diese Abwägung, was ist wichtiger, das öffentliche Interesse oder in dem Fall dann das Sicherheitsinteresse, das Bewegungsprofil irgendwie rauszufinden.
Ich finde das total spannend, weil das ist ja auf allen Ebenen, nicht nur auf der Bundesebene eine wichtige Frage, sondern auch auf der lokalen Ebene. Was wären denn da Anfragen, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer hier zuhören und vielleicht auch ein Thema haben? Kann man alles erfragen bei Frag den Staat? Grundsätzlich auch den Nachbarschaftsstreit? Wer damit involviert ist, eventuell, ich weiß es nicht, aber bitte nimm mich mit. Wie runtergebrochen von der Bundesebene kann man sozusagen auf das individuelle Problem kommen?
Also 3/4 der Anfragen sind tatsächlich im sehr lokalen Kontext. Ah. Das ist da, das wissen wir ja aus der Kommunalpolitik, da findet das Leben statt. So, das ist das, was Leute unmittelbar betrifft. Wir haben so eine kleine Kampagne und super viele Anfragen zu Lebensmittelkontrollen zum Beispiel. Da fragt man nach, ja, ich wüsste gerne, ob das Lebensmittelamt in den letzten 3 Jahren bei dem Imbiss war und ich hätte gerne die letzten 2 Kontrollen. Und da ist schon sehr oft rausgekommen, da gab es Mäuse, da war irgendwie das und das Problem mit Schimmel. Und dann kriegt man vielleicht auch ein besseres Verständnis davon, warum man nach dem letzten Mal da Essen dann auch ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Ne? Also das ist dann wirklich das sehr, sehr Konkrete. Und grundsätzlich anfragen kann man wirklich alles. Ob man es bekommt, ist dann wiederum die nächste Frage. Aber das überhaupt erstmal zu versuchen und diese Schwelle, die es erstmal da gibt, zu überwinden und sich das zu trauen. Mit einer Behörde kommuniziert man vielleicht auch nicht unbedingt besonders gerne oder besonders geübt. Aber das einfach mal anzufangen, sich auch anzuschauen über Frag den Staat, weil da alle Anfragen öffentlich sind. Wie machen das andere denn? Und so ein bisschen in so einen spielerischen Modus kommen, glaube ich, ist ein super Anfang.
Ja, dafür. Super spannend. Also danke, dass du uns da auch so mitnimmst in unterschiedliche Fälle, weil das macht so wunderbar greifbar. Wenn wir von Deutschland rauszoomen auf den internationalen Kontext, was hat Informationsfreiheit, die vielleicht in Deutschland gerade so gestärkt oder auch unter Beschuss ist, je nachdem, wie man es jetzt definiert. Aber grundsätzlich, was hat das mit dem internationalen Kontext zu tun? Und was bedeutet eine deutsche Informationsfreiheit vielleicht auch für eine globale und internationale Informationsfreiheit? Gibt es da Verbindungen? Wie siehst du das? Wie siehst du da die Zusammenarbeit?
Also es gibt tatsächlich eine globale Bewegung für Informationsfreiheit, die sehr stark in den letzten 2 Jahrzehnten dafür gesorgt hat, dass so gut wie alle Staaten der Erde inzwischen ein Informationsfreiheitsgesetz haben. Ob das Gesetz dann tatsächlich überall auch gut in die Praxis umgesetzt wird, ist ein bisschen eine andere Frage. Aber es gab...
Ich denke jetzt wirklich an repressive Staaten auch. Gibt es da Informationsfreiheitsgesetze?
Also nehmen wir mal als Beispiel die Türkei, wo Presse- und Meinungsfreiheit die ganze Zeit unter Beschuss ist. Auch da gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz und das wird auch viel genutzt. Und teilweise auch mit Erfolg. Und ich glaube, wichtig bei diesen Gesetzen und der Nutzung davon ist, dass das Ergebnis, etwas zu bekommen, nur ein Teil des wichtigen Prozesses ist. Alleine schon anzufragen, alleine schon sich auf Augenhöhe mit einer Behörde zu begeben und zu sagen, ich habe das Recht, das zu bekommen, gib mir das, ändert schon etwas im Verhältnis zwischen Staat und BürgerInnen. Und Leute in der Verwaltung merken, oh, da haben Leute Interesse, die wollen mir auf die Finger schauen. Allein das ändert schon etwas daran, wie da gearbeitet wird. Und deswegen ist auch in repressiven Staaten, wo man vielleicht an weniger Infos kommt, auch da ist wichtig, diese Rechte zu nutzen, um nicht aufzugeben und um dann weiter Druck zu machen. Und das findet auch da statt. Ja.
Anne, du hast natürlich auch Kontakte oder man hat ja Informanten in den Häusern auch, weil man sozusagen ja in dem Geschäft auch seit mehr als 20 Jahren, 15 Jahren arbeitet. Hat sich denn die Stimmung in den Behördenhäusern verändert, radikalisiert, wenn man weiß, da guckt uns schon jemand auf die Finger? Also ist es mehr so ein wohlwollendes Gefühl, fragt den Staat gegenüber, oder mehr so, jetzt kommen die Nervensägen wieder mit ihrer 85. Anfrage zur gleichen Geschichte? Das sind ja unterschiedliche Temperaturen, sage ich mal, auch voll, in den Häusern, voll, die dann eben offener oder verschlossener einem ja auch begegnen. Wie hat sich das verändert?
Es gibt beides, auf jeden Fall. Wir haben nicht nur Fans in der Verwaltung, aber wir haben auch Fans in der Verwaltung. Das finde ich total interessant. Das wird nach außen hin ja oft gar nicht so sichtbar, wie heterogen Verwaltungen sind. Also wie unterschiedlich die Ansichten innerhalb einer Behörde darüber sind, wie man arbeiten sollte.
Innerhalb der Behörde, weil unterschiedliche Menschen dort arbeiten?
Ganz normal, ja. Und das oft genauso vielfältig wie in der Gesellschaft verteilt ist. Und häufig aber tatsächlich auch so ein bisschen Generationenfragen dazu dann kommen. Leute, die heute neu in die Verwaltung kommen, die wachsen quasi auf mit Frag den Staat in der Verwaltung. Das ist ein normaler Teil. Leute, die schon seit 30, 40 Jahren in der Verwaltung arbeiten, denken, jetzt kommen diese Digitaltypen jetzt auch noch. Ich habe doch eh schon so viel zu tun und jetzt muss ich das obendrauf noch machen. Und das ist natürlich tatsächlich ein Teil des Ganzen. Wenn Informationsfreiheit und Transparenz nicht begriffen wird als Teil der Arbeit, wie das in anderen Staaten der Fall ist, ganz normaler Teil der Kultur, sondern als etwas, was zusätzlich auch noch gemacht werden soll, dann merkt man eher die Arbeitsbelastung, als wenn man sagt, ich als Verwaltungsmitarbeitende, ich habe die Verantwortung, darüber Rechenschaft abzulegen. Deswegen gehört das einfach so als Kern dazu. Und das sehen wir so in diesen Aushandlungen innerhalb von Behörden. Da sagt dann teilweise eine Person, ich will das gerne rausgeben. Dann sagt der Chef aber, nee, darfst du nicht rausgeben.
Und dann?
Entscheidet der Chef. Also wir haben schon immer noch sehr hierarchische Behördenstrukturen in Deutschland. Und das ist dann häufig die Behördenspitze. Aber wir haben trotzdem in relativ vielen Skandalen in den letzten Jahren gesehen, dass es diese Konflikte gab, die sich dann intern nicht mehr haben lösen lassen und dann auf dem einen oder anderen Wege Dokumente doch die Öffentlichkeit gefunden haben, um das mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Und dann beispielsweise StaatssekretärInnen, fast BundesministerInnen gehen mussten wegen sowas, weil dann interner abseits des Informationsfreiheitsgesetzes.
Gib mir doch mal einen Namen. Welcher Kopf ist gerollt worden?
Im Bundesbildungsministerium gab es 2024 eine großen Skandal, große Auseinandersetzung um die sogenannte Fördermittelaffäre. Da gab es einen offenen Brief von 3000 WissenschaftlerInnen zu einer Uni-Besetzung. Das war so der Gaza-Kontext. Mhm. Große Auseinandersetzung darum, ob die Uni-Besetzung und die Räumung durch die Polizei gerechtfertigt war. Streit darum, wie sich das gehört. WissenschaftlerInnen haben sich positioniert dazu. Und dann hat die Spitze des Hauses des Bildungsministeriums versucht, intern prüfen zu lassen in der Behörde, ob man diesen WissenschaftlerInnen nicht Fördermittel entziehen könne. Und das hat die Fachebene dort sehr klar als Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit wahrgenommen und so auch angesprochen und hat sehr viel dafür getan, dass diese Prüfung nicht stattfindet. Wurde dann letztlich von oben durchgedrückt und das ist dann an die Öffentlichkeit gekommen und als Konsequenz dieses Skandals musste dann tatsächlich eine Staatssekretärin gehen.
Das war noch unter der Ampelregierung damals.
Ja.
Gelbes Haus.
Ja.
Ja. Also spannend, ihr sorgt da ganz schön für Stürme, auch innerhalb der Häuser, höre ich daraus.
Ja, also je mehr es auch Konflikte gibt innerhalb der Behörden, desto mehr wenden sich dann auch an uns und gerade wenn wir Behördenspitzen haben, die teilweise dann auch grenzwertig oder rechtswidrig agieren wollen, gibt es in Behörden sehr viele Leute, die dagegen Widerstand leisten. Und das ist natürlich für viele eine sehr neue Frage, wie sie damit dann eigentlich umgehen. Ja.
Was machst du oder was macht fragt den Staat? Wir haben ja vorhin auch über so die Grenzen von Informationsfreiheit gesprochen. Wenn die offiziellen Mail-Adressen und die offiziellen Nummern nicht benutzt werden, weil dann bist du ja als politische Amtsträgerin, Privatperson oder MdB und darauf hat man ja per Informationsfreiheitsgesetz keinen Zugriff, obwohl vielleicht eventuell eine Verbindung ja besteht. Also ist das eine Grenze, die auch immer mehr hochgezogen wird oder wie beobachtest du die Situation?
Ja, also das Informationsfreiheitsgesetz, ich habe es ja gesagt, ist 20 Jahre alt. Damals war noch nicht so viel mit
WhatsApp und hier Chatgruppen.
Genau, überhaupt mit Internet war auf jeden Fall noch Neuland. Mhm. Und die Veränderung der Kommunikationswege, die sind nicht abgebildet in diesem Gesetz. Und das führt dazu, dass tatsächlich viele Entscheidungen inzwischen in Chatgruppen getroffen werden, die dann in Akten gar nicht mehr referenziert werden. Das heißt, wir fragen zu etwas eine Akte an und fragen uns, wo ist denn hier eine politische Entscheidung getroffen worden? Und dass es aber eine Chatgruppe dazu gab, kriegen wir dann gar nicht mit. Und da haben wir natürlich einen strategischen Nachteil, weil wir nicht wissen, was wir nicht wissen. So, und deswegen versuchen wir gerade durch strategische Klagen immer da, wo wir mitbekommen, hier gab es mal eine SMS, hier gab es mal eine Wire-Nachricht oder eine Signal-Nachricht, die einzuklagen.
Die könnt ihr einklagen, weil sie dann Relevanz bekommt, obwohl sie von einem privaten Handy kommt?
Genau.
Also geht das juristisch?
Genau.
Ist das der neue Weg?
Genau, also da ist dann so ein bisschen der juristische Streit um die Frage, was ist eine amtliche Information? Also das Informationsfreiheitsgesetz sagt, alle amtlichen Informationen müssen rausgegeben werden. Da sagen Behörden dann, ja, wenn sie in der Akte liegen, ist eine amtliche Information. Und wir sagen, nee, jetzt muss man viel breiter definieren und das ist dann letztlich der Rechtsstreit, den wir dann durch die Instanzen haben. Wir haben jetzt gerade gegen das Auswärtige Amt gewonnen und bekommen da ein paar SMS.
Was war da los? Erzähl mal, wir sind neugierig.
Das war eine Abstimmung der damaligen Außenministerin Baerbock mit anderen Staaten im Ukraine-Kontext. Und da ging es darum, wie wird abgestimmt und sie hat einfach SMS
verschickt. Im EU-Parlament meinst du jetzt? Oder
nee, im Rahmen der UN war das damals, an andere Staatenchefs verschickt und hat gesagt, das ist die Formulierung, bitte stimmt so mit uns ab. Darüber gab es einen Bericht und wir haben gesehen, aha, SMS, das ist genau, was wir wollen. Wir fragen das an. Und das Auswärtige Amt hat gesagt, nee, weil es nicht in der Akte ist, sondern nur auf dem Handy, geben wir es nicht raus. Das ist vor Gericht gegangen und das Gericht hat in dem Fall jetzt gesagt, das ist eine amtliche Information, egal wo es liegt, eben auch auf dem Handy.
Ihr habt ganz schön viel zu tun.
Aber hallo.
Was ist dein Background? Bist du Jurist?
Nee, der ehemalige Innenminister Horst Seehofer hat sich Erfahrungsjurist genannt. Das mache ich seitdem auch. wir haben ein Legal-Team, wir haben AnwältInnen und ich finde das total interessant, diese super anderen unterschiedlichen Perspektiven darauf, wie man arbeitet, so zusammenzubringen. Also wir haben EntwicklerInnen im Team, wir haben JournalistInnen im Team und AnwältInnen und alle eine super unterschiedliche Ausbildung. Und das bei so einem Thema zusammenzubringen, kann sehr verwirrend sein und kann total viel Spaß machen.
Ich habe aber gerade auch so ein Bild von so einem Profiling von euch. Mit den ganzen Fäden, die ihr irgendwie aus der Luft zieht. Nur ohne diese dramatische Musik, die man bei den Thrillern wahrscheinlich hat.
Ja, wenn du zu uns ins Büro kommst, wir sitzen alle in deinem Laptop wahrscheinlich, machen zwischendurch mal einen Witz. Es ist nicht so bildstark, wie man sich das vorstellen würde, aber es ist wirklich sehr beglückend.
Kannst du dich noch an deine allererste Anfrage bei Frag den Staat erinnern, was dich damals auch umgetrieben hat, dass du gesagt hast, das kläre ich jetzt mal hier über Anfrage Frag den Staat.
Also ich bin jetzt, glaube ich, bei über 3000. Deswegen gibt es manchmal irgendwie Post von der Behörde und ich bekomme das und frage mich, was war das nochmal? Das passiert tatsächlich jetzt ab und zu.
Andere bestellen Amazon-Pakete und wissen nicht, was sie bestellen.
Amazon liefert aber auch schneller als die Behörden, muss man auch dazu sagen. Als ich damals angefangen habe, so richtig einzusteigen ins Game, ich glaube, das war damals schon sehr viel Diskussion um Migrationspolitik. Mhm. Und damals gab es den sogenannten Masterplan Migration vom Innenminister Seehofer. Und da haben wir uns sehr drum bemüht, den zu bekommen. Damit fing ganz viel an. Ja.
Ich zoome noch mal ganz kurz mit dir raus, weil Deutschland natürlich auch in unterschiedlichen internationalen Listen auf Plätzen rangiert, wenn es um Pressefreiheit geht. Jetzt ist in Deutschland, wie vieles abgerutscht ist, sind wir auch in der Pressefreiheitslistenpunkt abgerutscht. Wie ist das einzuordnen in Bezug auf Informationsfreiheit? Weil das ist immer so eine Keule, die wir ganz viel schwingen, dass man in Deutschland Pressefreiheit und Informationsfreiheit hat, aber die Liste zeigt ja zumindest einen Abstieg. Mhm. Was bedeutet das vor allem auch, was bedeutet das mit Blick auf die Landtagswahlen, die wir haben?
Mhm. Es zeigt auf jeden Fall, wie stark die jeweiligen Freiheitsrechte unter Druck sind und dass so eine grundsätzliche Haltung, das passt schon bei uns, gerade auch wenn man es dann vergleicht mit irgendwelchen anderen Staaten, einfach überhaupt nicht mehr angemessen ist, weil diese Rechte nicht einfach da sind. Die sind nicht einfach da und bleiben da, sondern die müssen jedes Jahr, jeden Tag aufs Neue erkämpft werden. Und eine Pressefreiheit, eine Meinungsfreiheit, eine Informationsfreiheit, die bleibt auch nicht einfach da, wenn man sie nicht nutzt. Und deswegen, glaube ich, ist auch total sinnvoll, die ganze Zeit in Konflikt zu gehen und überall da, wo es Einschränkungen gibt. Also im Pressefreiheitsbereich fängt das ja dann schon mit Beschimpfung von JournalistInnen an oder Angriffen auf JournalistInnen. Noch nicht mal auf gesetzlicher Ebene, was dann nochmal krasser wäre, sondern so in der Praxis. Es ist wichtig, da schon bei den kleinen Sachen entgegenzugehen, um eben diese Freiheitsrechte zu halten.
Sachsen-Anhalt, wie blickst du drauf? Geht man da schon in den Konflikt? Geht man da rein oder weicht man sich eher oder ist man auch eher aufgeweicht gerade? Also, auch bloß nicht eskalieren lassen, bloß nicht weiter eskalieren.
Also ich bin viel in Sachsen-Anhalt gerade unterwegs und habe den Eindruck, dass es eine wirklich vielfältige und kämpferische Zivilgesellschaft gibt. Also es gibt überall diese demokratischen Kerne, an jedem Ort Leute, die die Räume von unten machen, wo Leute sein können, wie sie wollen, wo es den kritischen Austausch gibt, wo Leute einfach machen und Bock haben und Spaß haben dabei, nicht einfach nur, weil es Bürgerpflicht ist, sondern weil sie es wollen. Das ist total schön. Aber ich glaube, es fehlt eine Entsprechung dessen in Medien zum einen. Ich glaube, das wird zu wenig abgebildet. Also es wird sehr stark darauf geschaut, was für Angriffe gibt es auf Institutionen. Das ist auch wichtig, das zu machen. Aber es wird zu wenig thematisiert, wie der Widerstand dagegen aussieht. Und ich glaube, das ist ein Missverhältnis. Und das führt dann teilweise auch zu so einer Erfahrung von Ohnmacht, wenn Leute denken, hier werden wir einfach nur angegriffen, wir können nichts tun. Und allein dafür wäre es wichtig, darüber zu reden, wie viele Leute was machen. Und es sind sehr, sehr viele. Es gibt aber tatsächlich, gerade auch in der Verwaltung und bei Leuten, die das nicht so gewöhnt sind, dann schon den Versuch häufig zu sagen, ach, das wird hoffentlich schon irgendwie vorbeigehen. Wir warten mal ab, wir versuchen den Status quo zu verteidigen und so schlimm wird es schon nicht werden. Und ich glaube, dass die Haltung, die ist wirklich vorbei. Also das hätte man vor ein paar Jahren vielleicht noch sagen können, aber das ist jetzt nicht mehr die Zeit dafür. Es ist jetzt die Zeit, sich zu entscheiden, was
und
zu machen.
Und du sagst ja auch in dem Buch, Titel Gegenmacht. Mhm. Die Zivilgesellschaft schlägt zurück. Was meinst du damit? Beziehungsweise, was hast du auch rausgefunden in Recherchen, was eben funktioniert und was nicht funktioniert?
Was zum Beispiel funktioniert, ist, wenn man aufhört, immer nur die extrem rechten Angriffe und die Themen von dort zu thematisieren und sich zu verteidigen, wenn man stattdessen eigene Referenzpunkte setzt. Also, was wir zum Beispiel sehen, sehr stark, so auch in Nachwahlbefragungen, ist, dass Leute gefragt werden, was war das wichtigste Thema? Bei der Bundestagswahl zum Beispiel.
Diese Balkendiagramme, die man so sieht. Okay.
Was war das wichtige Thema? Was war irgendwie Thema im Wahlkampf? Sagen super viele Leute Migrationspolitik. Wenn man dann aber die Leute fragt, was ist für sie selbst denn eigentlich das wichtigste Thema in ihrem eigenen Umfeld? Dann ist das Verkehr, Gesundheit, Bildung.
Wohnen?
Wir können eigentlich die SDGs runtergehen. Ja. Alles davon. Es gibt einen Unterschied in den medial vermittelten wichtigen Themen und in denen, die tatsächlich wichtig sind. Und wenn man das schafft, dann auch tatsächlich abzubilden, das heißt, eine Kampagne für besseres Mieten und Wohnen zu machen, eine Kampagne zu machen für eine bessere Gesundheitsversorgung, für, ich weiß nicht, einen kostenlosen Nahverkehr, all diese Themen, die den Leuten so wichtig sind, dann führt das auch automatisch dazu, dass sich so ein Diskurs ganz verändert, weil man nicht mehr nur reagiert darauf, was diese Angriffe sind, sondern die eigentlichen Themen in den Mittelpunkt drückt. Und dafür gibt es ja so viele Initiativen, die, glaube ich, noch viel selbstbewusster agieren können und mehr thematisiert
werden. Ist eben schwierig, wenn dann Haushaltsmittel gekürzt werden, finanzielle Budget-Cuts reinkommen. Mhm. Ich meine, da sind wir dann schon wieder so in dieser Gefahrenlage, wie diese Kerne ja auch angegriffen werden. Ja. Mhm. Liebe Anne, ich finde es super spannend, mit dir immer hoch und runter sozusagen von Bund zu Land zu kommunal, aber auch zu privat zu kommen. Oftmals wird jetzt hier, ich komme wieder auf die Bundesebene zurück, diese Open Government, diese Digitalstrukturen, die jetzt aufgegriffen werden, auch von dem neuen Bundesdigitalminister und dem Beschleuniger und die ganze Regierung soll pfiffiger, schneller, smarter werden und digitalisiert werden zu E-Government. Da würde es mich total interessieren, wie du drauf blickst. Weil das ist ja erstmal, wenn man hört, das wird digitaler, das wird open im Englischen, heißt es dann auch, dass es transparenter wird, weil man dann Daten anders archivieren kann, mit KI vielleicht auch durchsuchen kann? Oder wird man damit, weil die Kontrolle ja dann auch eventuell einschlagen kann, wird es eigentlich eher zur Gefahr?
Es kommt total drauf an. Siehst du, guck mal, das ist jetzt meine Erfahrungsjuristenantwort. Ja. Es kommt drauf an, das ist die Juristenantwort.
Du machst das sehr gut.
Siehst du, es ist grundsätzlich erstmal so, wenn ich einen Scheißprozess habe und den digitalisiere ich, dann habe ich einen digitalen Scheißprozess. So einfach etwas digitalisieren an sich ändert erstmal nichts. Das macht es nicht automatisch besser. Sondern wir müssen dahinter gehen und schauen, was sind denn eigentlich die Prozesse, was ist denn eigentlich das Ziel des Ganzen. Wenn es darum geht, dass ich Wohngeld oder Kindergeld oder sowas beantrage und das digital tatsächlich besser geht, hit me up, ja, bin ich total dabei. Wenn es einfach nur darum geht, etwas in eine Cloud zu schieben, weil man das jetzt einfach so macht und dann packt man da irgendein Made in Deutschland KI-Siegel drauf, dann haben wir noch nicht wirklich was gewonnen. Wir müssen schon darauf schauen, was denn am Schluss dabei rumkommt. Und Transparenz ist tatsächlich ein sehr wichtiges Stichwort dabei, weil gerade in der Anwendung von jetzt diesem ganzen künstlichen Intelligenzgedöns, was auch immer das ist ja wirklich ein sehr großes Stichwort, häufig dann die Transparenz hinten runterfällt. Also wir haben dann häufig Anwendungen, wo dann dieses KI-Level drauf ist, wo dann irgendwas reingeschickt wird, irgendwas kommt raus und es ist aber überhaupt gar nicht mehr transparent, irgendwie nachvollziehbar, was denn da eigentlich passiert ist.
Und also wie die KI sozusagen dann das Ergebnis ja auch rausspuckt.
Genau. Meinst und du das? Gerade in eine Anwendung, wo es darum geht, dass eine Verwaltung, eine Politik Entscheidung trifft und da dann sowas eingesetzt wird, ist das eine große Gefahr. Wenn wir tatsächlich nicht mehr nachvollziehen können, wie ist denn eigentlich eine Verwaltung zu einem Schluss und zu einer Entscheidung gekommen und die Verwaltung selbst möglicherweise gar nicht weiß, weil sie einfach nur dieses Tool bedient hat und ist irgendwas rausgekommen, dann birgt das natürlich eine große Gefahr für Missbrauch, dafür, dass dann Leute, die diese Software programmieren, letztlich eine Entscheidungsmacht reinbekommen in diese Institution.
Super Power eigentlich, wenn man sich das so bildlich vorstellt.
Ja, und wir können da vielleicht nicht nachvollziehen, welche Datengrundlage es des Ganzen gab, ob das wirklich repräsentativ war. Also wir haben da einen wirklich, wirklich großen Bereich von öffentlicher Kontrolle und Transparenz, der häufig nur so im Kleingedruckten oder gar nicht erwähnt wird. Und ich glaube, dass das gehört aber genauso auf die Bildfläche.
Ja, weil oft wird ja das Argument auch benutzt, ja, wir müssen Bürokratie, wie sagt man denn, minimieren, weniger machen. Das ist, also Entbürokratisierung ist ja auch so ein ganz fantastisches Wort für Scrabble. Kriegst du volle Punktzahl. Was es aber wirklich bedeutet und was das dann mit Transparenz zu tun hat, mache ich mal ein Fragezeichen dran, ob das dann gleichzeitig so gesehen werden kann.
Ja, und man muss schon dazu sagen, Deutschland ist gar nicht so wahnsinnig bürokratisch. Also es sagt eigentlich niemand, aber...
Du bist der Erste, der das sagt. Willst du es nochmal betonen?
Deutschland ist, wir können es auch so ASMR-mäßig machen, Deutschland ist gar nicht so richtig bürokratisch. Also wenn man es tatsächlich vergleicht mit anderen Staaten, in Deutschland gibt es super viel Selbstverwaltung. Wir haben die Handelskammern, wir haben Krankenkassen und so weiter. Ist alles nicht Staat, ist mittelbare Verwaltung. Das zum einen. Und zum anderen, wenn man jetzt mal den Staat vergleicht mit so Verwaltung von großen Unternehmen, auch nicht so ein großer Unterschied. Also schauen wir uns Volkswagen an, mit deren Dieselskandal. Die Verwaltung von Volkswagen sah nicht gut aus dabei. Also irgendwie, dass das Unternehmen wahnsinnig viel effizienter werden, da gehe ich auch überhaupt nicht mit. In dieser ganzen Diskussion um Entbürokratisierung, Bürokratieabbau, müssen wir schon immer auch fragen, für wen denn eigentlich? Für wen soll denn eigentlich Bürokratie abgebaut werden? Wenn wir uns anschauen, wie in Jobcentern mit Leuten umgegangen wird, die staatliche Zuwendung bekommen, da wird aber auf jedes Konto raufgeschaut. Das ist eine komplette Bürokratisierung. Wenn wir uns anschauen, wie mit Asylsuchenden umgegangen wird unter Bezahlkarte, da wird teilweise jede Überweisung mit dieser Bezahlkarte einzeln genehmigt. Das ist eine enorme Bürokratisierung. Also es ist letztlich eine Verteilungsfrage. Wer wird denn eigentlich viel kontrolliert und wer nicht? Und deswegen würde ich auch gar nicht sagen, dass Bürokratieabbau an sich etwas Gutes ist, sondern es ist die Frage, für wen? Und da würde ich in so einer Verteilungsgerechtigkeitslogik eigentlich sagen, wer wenig hat, der sollte weniger Bürokratie abbekommen. Wer mehr hat, hat eine größere Verantwortung. Dann muss eben auch mehr kontrolliert werden. Und das bedeutet zwangsläufig mehr Bürokratie.
Spannende Perspektive. Danke, Arne. Das ist, glaube ich, auch für viele Hörerinnen und Hörer. Also schickt uns gerne mal eure Kommentare, was ihr dazu sagt, was Arne gerade erzählt. Das ist großartig. Arne, du bist viel in Schulen unterwegs, weil wir hatten es ja auch vorhin gesagt, das hat auch viel mit Bildung zu tun, dass man diese Möglichkeit auch überhaupt sieht, sich auf Augenhöhe mit dem Staat zu sehen, diese Power auch zu entwickeln. Ja, ich frage da jetzt mal nach und ich frage den Staat sozusagen. Wie wichtig ist dieses Engagement, auch die Schulbildung darin dass man die Schülerinnen und Schüler da abholt, wo sie auch sind. Mhm. Die Lehrerinnen und Lehrer da abzuholen, wo sie auch sind. Dass man auch in der Medienbildung und in der Schulbildung aktiv ist.
Demokratie an Schulen, geiles Thema. Also natürlich sind auch Schulen auskunftspflichtig nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, ich wissen will, was denn die Schulleitung da mit der neuen Sporthalle plant, die Planungsunterlagen kann ich auch mit dem Informationsfreiheitsgesetz bekommen. Und wenn man da erstmal an Schulen mit anfängt, da kommen aber einzelne Lehrer ganz schön ins Schwitzen. Das Informationsfreiheitsgesetz und der Zugang zu Informationen, der kann Machtkonstellationen ganz schön aus dem Tritt bringen. Und deswegen finde ich das besonders spannend, an Schulen darüber zu sprechen.
Dürfen Schülerinnen auch sowas anfragen?
Ja.
Also man darf eigentlich in diesem Informationsfreiheit muss man nicht volljährig sein.
Nee, also es ist ein sogenanntes Jedermann-Recht. Man muss auch nicht einen deutschen Pass haben oder so. Es könnte tatsächlich im Gesetz stehen, jeder hat das Recht. Also es können alle machen. Und wenn man so rangeht, ist natürlich total interessante Informationen, total interessante Diskussionen an Schulen möglich, weil dann auch sehr schnell die Frage kommt, wer entscheidet denn hier eigentlich was? Wer hat denn eigentlich in so einem Schulkosmos die Macht darüber zu entscheiden, was jetzt hier passiert und wer wird angehört und wer überhaupt nicht? Und da fängt es natürlich an, die ganz entscheidende Frage, fühlen sich Leute da in ihrem Leben und Teilnehmen an der Gesellschaft als Teil davon und haben sie den Eindruck, sie sind selbstwirksam? Bing, 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 Buzzword, Selbstwirksamkeit. Also lernen Leute an der Schule, junge Leute an der Schule, dass sie tatsächlich was bewegen können und mitreden können? Oder lernen sie da möglicherweise schon so eine gewisse Hilflosigkeit, die entscheiden ich kann nichts machen.
Wie ist das, wenn Schülerinnen und Schüler das aber verstehen, dass sie auch eine Kraft haben. Wie, also
bam. Ja. Also das hat auf Jahrzehnte Auswirkungen. Es ist bei mir so. Ich habe eine Schülerzeitung gemacht an einer katholischen Schule in Hamburg. Mit 15 habe ich damit angefangen. Hi. Und die wurde verboten, deswegen hi, von der Schulleiterin. Und wir haben dann vor der Schule diese Schülerzeitung verkauft und haben enormes Feedback bekommen. Das hat an der Schule super viel ausgelöst an Diskussionen über Zensur, über Pressefreiheit. Das ist in Medien gekommen. Und hat mir gezeigt, wow, wenn wir uns zusammenschließen als kleine Gruppe, wir können voll den Wirbel machen. Und das war für mich eine ganz entscheidende Erfahrung, die dazu geführt hat, dass ich dann später letztlich das Gleiche auf eine andere Art weitergemacht habe.
Aber damit kommen wir zu den Konsequenzen.
Ja.
Und wir leben aber auch in Zeiten der Konsequenzlosigkeit. Thema Maskenaffäre, Thema Cum-Ex, Thema geschlossene Buchläden. Mhm. Wie gehst du damit um? Weil das ist ja, wird ja auch mehr Trend gerade, dass viel passiert, aber die Konsequenzen irgendwie fehlen. Mich persönlich macht das sehr wütend. Was macht das mit dir?
Das ist ein total wichtiger Punkt, weil Transparenz alleine nicht reicht. Also einfach nur aufzuzeigen, das ist ein Problem, war so grundsätzlich bei unserer Arbeit vor 10 Jahren so das Ideal. Wir machen alles öffentlich und dann die Demokratie macht dann schon. Und wir haben über die Zeit aber erfahren, und ich glaube, viele Leute haben das erfahren, dass nur ein Skandal eben nicht reicht, sondern es auch Konsequenzen geben muss. Weil sonst tatsächlich Transparenz zu noch mehr Machtlosigkeit führen kann. Also das sehen wir jetzt besonders krass in den USA. Skandal nach Skandal, aber Trump bleibt Präsident. So, egal was für krasse Rechtsbrüche der in der Vergangenheit gemacht hat. Und da ist auf eine Art, obwohl das jetzt nicht Schuld der Transparenz ist, aber Transparenz tatsächlich auf eine Art noch immobilisierender, weil es dazu führt, dass Leute denken, ja, wenn noch nicht mal das dazu führt, dass es Konsequenzen hat. Und deswegen, du hattest vorhin Rechtsstaat als Begriff genannt, ist es dann total wichtig, dass es eben eine Koppelung gibt von einer Transparenz zu tatsächlich auch den Konsequenzen, also seien es rechtliche Konsequenzen oder politische Konsequenzen zumindest. Und da dann auch wirklich darauf zu drängen und die verschiedenen Akteure in dem Bereich darauf zu drängen, dass es Konsequenzen hat. Auch in Medien das immer wieder zu thematisieren und nicht zu sagen, naja, bringt ja eh nichts, da ist jetzt 2 Wochen nichts passiert, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Thema, sondern dran zu bleiben und das immer wieder zu thematisieren, das ist dann eine besonders große Aufgabe.
Du hast in der Zeit gesagt, durch meine Arbeit habe ich die Ehrfurcht vor staatlichen Stellen verloren. Kam die irgendwann wieder? Oder ist sie immer noch weg?
Nö, die ist weg. Die kommt auch nicht wieder. Ich habe eher noch mal einen zusätzlichen spielerischen Anreiz gefunden. Also ich habe jetzt zum Beispiel die letzten 3 Jahre so ein Strafverfahren gehabt. Da ging es um die Veröffentlichung von Dokumenten aus einem Strafverfahren gegen die letzte Generation. Und da gab es eine sehr schwierige Entscheidung vom Amtsgericht München und ich habe die Öffentlichkeit öffentlich gemacht im Rahmen von meiner journalistischen Arbeit. Und die Veröffentlichung von Dokumenten aus laufenden Strafverfahren ist aber eine Straftat in Deutschland seit den 1870er Jahren. Das ist so Teil noch von einem Zensurpaket im Kaiserreich. Und wir glauben, das verstößt gegen die Pressefreiheit, dieses Gesetz. Deswegen, naja, muss man halt irgendwie ein Verfahren finden, um es vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Deswegen selbst Straftat begehen, dann hat man einen Anlass und dann kann man durch die Instanzen gehen. Und das wäre, glaube ich, für viele Leute was total Angst macht. Und natürlich ist man überhaupt nicht gern vom Landgericht, ich war am Schluss vom Bundesgerichtshof, wegen einer Straftat. Aber ich habe das Glück mit diesem Frag den Staat-Team, mit so vielen Leuten auch im Umfeld von uns, die uns unterstützen, so einen Ansatz gefunden zu haben, dass wir da gemeinsam reingehen können. Und dann macht es sogar richtig Spaß. Kann man das in diesem Podcast sagen? Straftaten begehen? Nee, also nicht grundsätzlich.
Also,
aber,
ich würde da noch mal kurz zurückspulen.
Nee, aber in dem Fall, also das war dann auch für die RichterInnen ein interessantes Verfahren. So, wir konnten uns darüber diskutieren, wie weit geht denn die Pressefreiheit? Ist in diesem Fall es berechtigt, es unter Strafe zu stellen, Dokumente zu veröffentlichen? Und jetzt hat Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Und dann finde ich es besonders wichtig, dass es aus einer Position kommt wie meiner, die jetzt nicht besonders bedroht ist, weil andere Leute viel mehr bedroht werden in so einem Verfahren. Und wer weiß, was für eine politische Situation wir in der Zukunft haben und wie dieser Straftatbestand missbraucht werden könnte gegen bestimmte Leute. Und deswegen machen wir das jetzt Und ich mache das aus dieser Position heraus, die deutlich privilegierter ist als von anderen. Und wir können das jetzt einmal klären lassen vom obersten deutschen Gericht. Und dann haben wir mehr Klarheit dafür, auch für die Zukunft.
Und die juristische Begleitung ist bei dir ja auch gesichert durch die Kolleginnen und Kollegen von Frag den Staat.
Genau.
Wow. Halt uns gerne auf dem Laufenden.
Sehr gerne.
So, ach Mensch, die Zeit rennt schon wieder. Wir sind schon Richtung Ende, aber bleib uns gerne wohlgewogen und wir teilen uns ja auch nochmal auf Instagram aus. Also, und ihr kommentiert natürlich fleißig diese Folge. Ich habe tausende Gedanken, also mindestens. Ich glaube, euch geht's auch so. Gehen wir rein in die Abschlussfrage. Wo siehst du aktuell Hoffnung für unsere Demokratie?
In der Zivilgesellschaft. Also in allem, was da passiert. Und ich sehe eine enorme Vielfalt, Leute, die für ihre Rechte kämpfen. Wir haben im letzten Jahrzehnt, 2015, den Sommer der Migration gehabt. Da waren mehr als 4 Millionen Leute in Deutschland engagiert, die Leuten Essen gebracht haben, Wohnplätze organisiert haben, die wirklich konkret praktisch geholfen haben. Wir haben die größte Klimabewegung der BRD-Geschichte, die größten Demokratieproteste in der Geschichte. Wir haben die größten antirassistischen Proteste. Also es ist enorm viel passiert im letzten Jahrzehnt. Es mag jetzt gerade so aussehen, dass wir das alles in eine andere Richtung pendelt, aber ich glaube, das Potenzial, ich meine, ich nenne das Buch so, ne?
Aber für wenn eine Blume nicht gewässert wird, dann trocknet die auch aus, wenn ich jetzt mal kurz die Gegenstimme sein darf und der Spielverderber. Und das sehen wir ja gerade.
Also genau, also wir haben enorme gesellschaftliche Konflikte und ich glaube, die auszutragen tatsächlich, also nicht davor zurückzuscheuen, sondern in einem demokratischen Rahmen die zu verhandeln, da liegt eine enorme Chance drin. Und ich glaube, die Mobilisierung, das Potenzial dafür ist da.
Was kann jeder und jede tun, um den Rechtsstaat zu stärken?
Ihn nutzen. Also tatsächlich ein Rechtsstaat im Sinne von, der Staat soll sich an seine eigenen Regeln halten, ihn daran zu erinnern. Und das fängt natürlich an mit transparent machen, überhaupt zu verstehen, nachzufragen, was der da macht. Und deswegen ist tatsächlich so eine erste Anfrage stellen, wir haben darüber gesprochen, total sinnvoll. Also sei es die Lebensmittelkontrolle oder die Schwimmbad Öffnungszeiten. Ja. Es sind wirklich sehr kleine Sachen, die anzufragen, sich dafür zu interessieren, das zu veröffentlichen und dann Step by Step mehr zu machen.
Spannend. Und wie können wir Vertrauen, auch darüber haben wir gesprochen, wieder aufbauen, wenn es ein bisschen weggerutscht ist?
Ich glaube, es fängt damit an, sich in die Augen zu schauen. Und das fängt in der eigenen Nachbarschaft an, Hallo zu sagen und die Namen der NachbarInnen zu erfahren und zu fragen, ja, was braucht ihr? Gar nicht, weil man irgendwie auf ein Tauschgeschäft aus ist, sondern einfach um für andere was machen. Sich in die Augen schauen. Damit fängt es an und da liegt eine enorme Kraft drin.
Unser Podcast heißt To Do, dieses Wortspiel mit der eigenen Hausaufgabe, was man selber machen kann. Was ist dein To Do?
Also tatsächlich anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe, im Sommer werde ich mein erstes Hoffest bei mir im Wohnblock organisieren. Und ich habe mich lange irgendwie dagegen gewehrt, weil ich dachte, ich mache schon irgendwie so viel und jetzt auch noch zu Hause. Jetzt muss immer ich das machen. Und jetzt habe ich aber angefangen und jetzt helfen NachbarInnen mit und es bringt so viel Spaß. Es
kommst lohnt, auch nicht
es lohnt sich
raus.
Total, genau. und ja, dann werde ich ein Hoffest haben, wo ich 5 Meter hinlaufen muss. Das ist doch auch super.
Super. Wir haben auch eine Playlist für alle, die auch mal hin und wieder Motivation brauchen. Hast du uns einen Song mitgebracht für uns?
Ja, ist gerade mein Lieblingssong, God in the Middle von Helmut. Man muss dazu sagen, das ist auch der Theme-Song von meinem Podcast Gilda con Arne. Deswegen fühlt sich das nochmal heimeliger an, wenn ich den höre. Aber der ist so entspannt und gleichzeitig hat er so eine Kraft. Ich höre den rauf und runter.
Fantastisch. Ich drop auch nochmal Beautiful Day von YouTube. Ist ein Klassiker, aber wunderbar. Es war wirklich wunderbar mit dir. Vielen Dank. Lieber Arne Semsrott! Also danke an euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Wir machen ja auch Videopodcast. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude. Kommentiert gerne zur Folge. Sagt uns, sagt mir, was euch davon gefallen hat, wo ihr weiter denkt, wo ihr weiter debattiert und diskutieren wollt. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, alles Gute. Tschüss!
17 Ziele, der Podcast.